Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Eine Abwrackprämie für Ölheizungen. Diese Idee brachte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Wochenende in die Diskussion ein. Ölheizungen verursachten viel CO2 und wenn sie ersetzt werden, dann sei das ein Beitrag zum Klimaschutz, so die Argumentation. Wir sprechen gleich mit Jens Hakenes vom Beratungsportal CO2 Online. Wir reden darüber, wie die Ölheizung in Bezug auf das Klima abschneidet und wodurch sie gegebenenfalls ersetzt werden könnte. Außerdem heute im Programm bei Umwelt und Verbraucher: Die Stadt Leipzig setzt beim Klimaschutz auf umweltfreundliche Geldanlage, Tschechien erlebt eine ungewöhnliche Dürre und die Havelauen werden renaturiert. Im Verbrauchertipp geht es schließlich um das Eigenheim. Wir sagen Ihnen, worauf Sie bei der Bauabnahme achten sollten. Ungefähr 30% des CO2-Ausstoßes in Deutschland gehen auf den Gebäudesektor zurück und da steht das Heizen mit Abstand an erster Stelle. Seit Jahren redet die Bundesregierung über eine beschleunigte energetische Sanierung von Gebäuden. Wärmedämmung und eine bessere Heizung sind dabei die Stichworte. Der Vorstoß von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Ausmusterung von Ölheizungen hat das Thema jetzt wieder in die Diskussion gebracht. Am Telefon begrüße ich Jens Hakenes, Chefredakteur des Online-Portals CO2 Online, das sich mit Klimaschutz im Gebäudesektor befasst. Guten Tag, Herr Hakenes.
Guten Tag, Herr Ehring.
Herr Hakenes, ist es eine gute Idee, Ölheizungen auszumustern?
Also es ist grundsätzlich eine gute Idee, alte Heizungen auszumustern. Da muss man sich also gar nicht unbedingt auf Ölheizungen festlegen, sondern es gilt eigentlich für alle Heizungen, die 15 Jahre oder mehr auf dem Buckel haben. Da lohnt es sich auf jeden Fall zu schauen, ob eine neue Heizung für effizienteren oder für weniger Verbrauch sorgt.
Wie mache ich das?
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also Sie können eigentlich bei jeder Heizanlage schauen, ob die sich optimieren lässt. Das kann dann auch eine jüngere Heizanlage sein. Die muss noch nicht mal 15 Jahre auf dem Buckel haben. Da gibt es zwei Methoden, die besonders sinnvoll sind. Zum einen den Austausch der Heizungspumpe und den hydraulischen Abgleich. Das sind zwei Maßnahmen, die auch besonders stark jetzt schon gefördert werden mit einem Zuschuss von 30% und die dafür sorgen, dass die Heizanlage, die vorhanden ist, optimal läuft und eben eingestellt ist optimal auf das Gebäude. Und die zweite Möglichkeit ist das, was jetzt auch mit der Abwrackprämie gestärkt werden soll, nämlich den Austausch der Heizanlage. Das ist, wie gesagt, am sinnvollsten und am meisten sinnvoll, wenn die Heizanlage älter als 15 Jahre ist.
Einen großen Marktanteil hat ja aktuell die Gasheizung und das heißt heute, Gas setze weniger CO2-frei als Öl. Ist also die Gasheizung ein guter Ersatz?
Die Gasheizung ist auf jeden Fall ein guter Ersatz, wenn es darum geht, die CO2-Emissionen zu senken, also etwas für mehr Klimaschutz zu tun. Aber es gibt natürlich noch Alternativen, die wesentlich klimafreundlicher sind. Also je weniger fossile Brennstoffe wie Erdöl oder Erdgas verwendet werden, desto besser. Das heißt, es ist auch sinnvoll, dann sich nochmal nach Alternativen umzuschauen, entweder eine Gasheizung dann eben auch zu ergänzen, beispielsweise mit Solarthermie, also mit der Sonne dann dafür zu sorgen, dass das Warmwasser erhitzt wird, oder auch tatsächlich komplett umzusteigen auf nicht fossile Energieträger, wie beispielsweise mit einer Pelletheizung, also mit der man eben Holz nutzen kann, Pellets oder auch Holzscheite.
Holzheizung ist besser als Öl oder Gas demnach?
Definitiv. Also wenn Sie sich die CO2-Emissionen der verschiedenen Energieträger anschauen, gibt es einen sehr, sehr großen Abstand eben zwischen den fossilen Energien und regenerativen Energien wie beispielsweise Holz oder eben auch eine Unterstützung der herkömmlichen Heizung durch Solarthermie, also durch die Sonne.
Nun gibt es heute auch Heizungen, die mit Strom heizen, zum Beispiel nach dem Prinzip Wärmepumpe. Ist das auch eine Alternative? Das könnte ja dann den CO2-Ausstoß bei gutem Strommix mit vielen erneuerbaren Energien deutlich verbessern.
Genau, also es ist immer entscheidend, welches Gebäude man beheizen möchte. Deswegen ist auch eine Energieberatung ganz wichtig für Leute, die sich Gedanken über eine neue Heizung machen. Bei der Wärmepumpe ist es im Augenblick so, dass die sich vor allen Dingen dann anbieten, wenn man beispielsweise Flächenheizung oder Fußbodenheizung verwendet. Also wenn man eine relativ niedrige Temperatur hat in der Heizanlage. Wenn Sie ein altes Haus haben, das jetzt nicht besonders gut gedämmt ist, wenn Sie alte Heizkörper haben, dann ist eine Wärmepumpe eher keine Lösung. Also wichtig ist sich tatsächlich das Gebäude und die Voraussetzungen anzugucken und dann zu entscheiden, welche Heizung da in Frage kommt.
Die Bundesregierung hat ja angekündigt, das verstärkt zu fördern. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, sollte ich noch ein bisschen warten, bis die Subventionen verbessert sind?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich denke, dass es sinnvoll ist, für jeden Hauseigentümer mit einer älteren Heizung jetzt schon anzufangen, sich zu informieren. Beispielsweise eben im Internet kann man damit loslegen auf unserer Website co2online.de und sollte dann einfach schon die nächsten Schritte gehen, sich schon mal mit einem Energieberater in Verbindung setzen, weil es einfach zwei Dinge gibt, die entscheidend sind. Erstens, wenn ich eine Heizung habe, die schon etwas in die Jahre gekommen ist, kann es natürlich auch sein, dass die im nächsten Winter ausfällt. Das heißt, je früher ich mich um Ersatz kümmere, desto besser. Und das Zweite ist, dass natürlich durch neue Fördermittel dann auch eine größere Aufmerksamkeit für das Thema da ist und dass die Wartezeiten bei den Handwerkern sehr wahrscheinlich länger sind. Und außerdem ist es so, dass die Fördermittel nicht unbedingt der entscheidende Punkt sind. Also es kann durchaus sein, dass Sie mit einer neuen Heizung mehr Geld einsparen, als Sie eben über Fördermittel sparen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, bei einer älteren Heizung zu gucken, ob die ausgetauscht oder eben optimiert werden kann.
Jens Haken, Chef des Online-Portals CO2 Online, war das. Wir sprachen über den Austausch von Heizungen und die Frage, ob es sinnvoll ist, eine alte Ölheizung auszutauschen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wie wäre es, wenn die Welt einfach aufhören würde, Dinge wie Umweltverschmutzung, Belastung des Klimas oder Kinderarbeit zu finanzieren? Diese Idee hat in den vergangenen Jahren Kreise gezogen. Grüne Geldanlagen sind zum wichtigen Marktsegment geworden. Und manche institutionelle Anleger, Versicherungen beispielsweise, ziehen ihr Geld aus der Kohleförderung und Verbrennung ab. Sie müssten ja vielleicht später für die Schäden aufkommen, die durch die Belastung der Umwelt entstehen, so das wirtschaftliche Kalkül dahinter. Auch manche Städte achten bei ihrer Geldanlage auf das Klima. In unserer Serie über Klimakommunen berichtet Jennifer Stanger aus Leipzig.
Aus dem Büro des Leipziger Finanzbürgermeisters im neuen Rathaus fällt der Blick auf die Kirche direkt gegenüber. Es ist eine katholische Kirche. Thorsten Bonnef ist Protestant. Christliche Werte, sagt der gelernte Bankkaufmann und CDU-Politiker, spielen bei seiner Arbeit schon immer eine Rolle.
Die Bewahrung der Schöpfung ist etwas Urchristliches. Neudeutsch nennt man das jetzt Klimaschutz. Da ist es mal gar nicht so weit weg vom christlichen Glauben zur Bewahrung der Schöpfung und zum Klimaschutz. Und demzufolge kann man auch ohne Stadtratsbeschlüsse der Grünen vorher schon verantwortungsvoll Wertpapieranlagen tätigen.
Und doch gab es den offiziellen Stempel Divestment erst 2018. Auf Initiative der Partei Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen schrieb der Leipziger Stadtrat im Jahr zuvor per Beschluss folgenden Grundsatz fest: Städtische Finanzmittel dürfen nicht in Bereiche investiert werden, bei denen es ökologisch, sozial und/oder ethische Bedenken gibt. Doch viel habe sich im Portfolio des städtischen Anlagevermögens von 100 Millionen Euro seither nicht verändert, sagt Finanzbürgermeister Bonnef.
Wir haben jetzt die Kohlekraft ganz rausgenommen. Unternehmen, die in grüne Gentechnik investieren, nehmen wir nicht mehr. Die Tierversuche bei Kosmetika durchführen, nehmen wir nicht mehr. Und die Lebensmittel- und Agrarspekulation betreiben, sind auch raus. Großartig, Divestment mussten wir nicht machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man diesen Begriff erfunden hat. Ich kann damit persönlich nichts anfangen.
Nur rund 5% des Anlagevolumens habe man umschichten müssen. Investitionen in Unternehmen, die auf Atomkraft setzen, Fracking betreiben, Waffen und Rüstungsgüter verkaufen, gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen, die habe es vorher auch nicht gegeben, sagt Bonnef. Steffen Rohkohl, Vorstandsmitglied des BUND in Leipzig, schreibt der Divestment-Bewegung mehr Bedeutung zu.
Dass das erstmal in die Öffentlichkeit kommt, dass man dafür sensibilisiert. Dann hat man sich geeinigt, eine Anlagenrichtlinie zu erstellen. Zukünftig wollen wir die Gelder in die und die Gebiete nicht investieren. Das ist der Verdienst von der Divestment-Kampagne.
Divestment, übersetzt Desinvestition, meint schlicht das Gegenteil von Investition. Nicht Geld reinstecken, sondern Geld rausziehen. Und Divestment ist das Schlagwort einer zivilgesellschaftlichen Bewegung, die fossilen Energieunternehmen zugunsten des Klimaschutzes den Geldhahn abdrehen will, über den Finanzmarkt. Doch bewirkt Divestment tatsächlich etwas für den Klimaschutz oder ist es nur eine Beruhigungspille für Klimaschützer?
Und da muss man sich mal ein bisschen ehrlich machen, was ja ohnehin auch ein bisschen ein Problem vieler Klimapolitik ist. Divestment führt nicht dazu, dass diese Firmen aufhören, das zu machen, was sie machen. Das heißt aber nicht, dass Divestment irrelevant ist. Divestment ist natürlich auch eine Art diskursives Mittel, um die Leute ins Gespräch zu bringen über Klimaschutz und was für Aktivitäten sind wichtig, was sind gut, was sind schlechte Aktivitäten.
Sagt Tadjo Müller, Referent für Klimagerechtigkeit der linken Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin.
Divestment hat im Grunde keinen nachvollziehbaren ökonomischen Effekt, wenn es um Firmen geht, die auf globalen Märkten gehandelt werden. Weil wenn Dortmund und Düsseldorf ihre RWE-Aktien verticken, dann sind die ja auf globalen Aktienmärkten handelbar. Das heißt, im besten Fall reduziere ich den Preis der Aktie, weil ich sie nicht mehr kaufe, die Nachfrage sinkt und dann wird es wieder mehr gekauft, weil der Preis gesunken ist.
Das Leipziger Investitionspaket wurde in Zusammenarbeit mit Union Investment, der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, erstellt und ist laut Finanzbürgermeister Bonnef eine zu 99,7% klimafreundliche Anlage. Überprüfbar ist das nicht. Einzelheiten, in welche Unternehmen konkret investiert wird, will Bonnef nicht nennen. Der städtische Finanzausschuss prüft halbjährlich, ob das Geld den Regeln entsprechend eingesetzt wird. Steffen Rohkohl vom BUND Leipzig wünscht sich mehr Transparenz von diesem Gremium.
Der tagt aber nicht öffentlich. Das heißt, man kriegt das als Bürger nicht mit. Am Ende dieses Jahres wird zum ersten Mal darüber gesprochen, wie diese Anlagerichtlinie umgesetzt wurde. Dann schauen wir uns das an und gucken dann gemeinsam, wie man diese Anlagerichtlinie weiterentwickeln kann.
Sodass auch Erdöl- und Erdgasunternehmen auf die schwarze Liste kommen. Zum Beispiel. Das ist im Moment noch nicht ausgeschlossen. Rohkohl jedenfalls ist überzeugt, dass der politische Einfluss auf Investitionen positive Effekte haben könne. Nicht nur, indem Anlagen in bestimmten Bereichen gemieden werden.
Man kann auch die entgegengesetzten Effekte fördern, wie zum Beispiel nachhaltige Entwicklung von einer Gesellschaft.
Für Rohkohl können Kommunen und nachhaltige Geldanlagen auch Vorbild für Privatleute sein. Müller von der Rosa-Luxemburg-Stiftung sagt, nach wie vor brauche es eine Strategie, um klimaschädliche Unternehmen wirklich zu stoppen.
Leipzig will sein Geld klimafreundlich anlegen, Jennifer Stange berichtete. Dieser Sommer ist bisher heiß und trocken. Der Sommer 2018 war in dieser Hinsicht besonders extrem. Das Klima in Mitteleuropa verändert sich durch die Erderwärmung. In Tschechien hat die Regierung diesen Umstand lange zu ignorieren versucht, doch das macht die Sache natürlich nicht besser. Jetzt gibt es dort mehrere Hitzejahre in Folge. Natur und Landwirtschaft leiden und in manchen Regionen wird auch das Wasser für die Menschen knapp. Peter Lange berichtet aus Prag.
Wasser ist zu einem kostbaren Gut geworden in der Ortschaft Vostec in Südmähren. Und für Hanna Selinkova ein Thema, das sie täglich beschäftigt. Wir gehen bewusster mit dem Wasser um. Beim Duschen drehen wir den Hahn früher zu und wir sammeln Regenwasser für den Garten. Ich akzeptiere die Einschränkungen, weil oben im Dorf kein Wasser mehr fließt. Die Beschränkungen, die sie meint, Leitungswasser darf in Vostec nicht mehr für Gärten und Swimmingpools genutzt werden. Wer sich nicht daran hält, muss mit 50.000 Kronen Geldstrafe rechnen, umgerechnet etwa 2.000 Euro. Es fehlt an Wasser im Land. Jahr für Jahr liegen die Niederschläge unter dem durchschnittlichen langjährigen Mittelwert. Die Defizite addieren sich. Wir haben in der gesamten Republik 320 Wasserquellen, erklärt der Hydrologe Jan Sirsawetzki. Seit 2018 sind die Pegel der meisten Quellen so niedrig wie noch nie seit Beginn der Messungen in den 1960er Jahren. Drei Viertel des Landes sind knochentrocken. Die Schifffahrt auf Moldau und Elbe ist streckenweise eingestellt. Die Fichtenwälder sind dermaßen geschwächt, dass sich der Borkenkäfer so schnell ausbreitet wie noch nie. Der Schaden für die Holzwirtschaft geht in die Millionen. In Tschechien ist der Klimawandel nicht nur sichtbar, sondern spürbar geworden, meint auch Umweltminister Richard Brabec. Die Zweifler haben behauptet, dass es sich um eine kurzfristige Erscheinung handelt. Aber tatsächlich sehen wir eine globale Veränderung des Klimas, die sich in Tschechien in einer Weise auswirkt, wie man es sich vor 10 oder 15 Jahren nicht vorstellen konnte. Die Zweifler saßen in Tschechien ganz oben. Ex-Präsident Václav Klaus hat ein ganzes Buch darüber verfasst, in dem er zu beweisen suchte, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt, dass das alles ganz natürlich sei. Wissenschaftler haben das allerdings immer schon anders gesehen. Für Miloš Zeman, den derzeitigen Präsidenten, gehören die Grünen mit ihren Ideen von Natur- und Klimaschutz zu seinen Lieblingsfeinden. Und für Ministerpräsident Andrej Babiš haben sich Umwelt- und Klimaschutz nach den Prämissen von Industrie und Wirtschaft zu richten. Insofern ist das nun ein interessanter Moment, wenn sein Umweltminister nun zur Wende aufruft. Wir müssen diesen schnell fahrenden Zug einholen, sagt Richard Brabec. Wir ergreifen tausende Maßnahmen. Wir erneuern die Teiche, revitalisieren die Flüsse, bauen neue Auen. Wir verändern die Landwirtschaft und errichten Staustufen und Rückhaltebecken für das Oberflächenwasser. Aber, das weiß auch der Minister, das lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen realisieren. Und der Umbau der Landwirtschaft wird ein besonders dickes Brett. Kleinere Flächen, schonendere Anbaumethoden und größere Vielfalt haben die Experten empfohlen. Das stößt sich auch in Tschechien mit den Interessen der Agrarindustrie. Einer der größten Player hier ist der Agrofert-Konzern und der gehört André Babiš, dem Ministerpräsidenten.
Trockenheit in Tschechien, das war ein Beitrag von Peter Lange. Sie zählt nicht zu den Top-Urlaubsregionen in Deutschland und vielleicht ist das auch gut so. Die untere Havelniederung in Brandenburg gehört zu den ökologisch wichtigsten Feuchtgebieten Mitteleuropas und zu viel Tourismus kann die Natur auch durcheinander bringen. Seit 1,5 Jahrzehnten arbeitet der Naturschutzbund NABU daran, diese Fauna und Flora zu erhalten und dem an vielen Stellen künstlich verlegten und eingeengten Fluss wieder seinen natürlichen Lauf zu geben. Rocco Buchta, der Chef des Instituts für Fluss- und Auenökologie, der sich hierfür besonders stark einsetzt, bekommt morgen dafür einen Preis der Stiftung Naturschutzfonds in Brandenburg. Vanja Budde hat sich von ihm die Region zeigen lassen.
Seit 2005 befreit der Naturschutzbund Deutschland, NABU, auf 90 Flusskilometern die Sandufer der unteren Havel von Steinen, schließt Altarme an den Hauptstrom an und pflanzt viele Hektar neuen Auenwald. Zwischen Pritzerbe in Brandenburg und Havelberg in Sachsen-Anhalt umfasst das Projektgebiet rund 19.000 Hektar. Einst war die untere Havelniederung rund 500.000 Hektar groß. Die Ausläufer dieses Feuchtgebietes reichten bis vor die Tore Berlins.
Heute sind davon etwa noch 150.000 Hektar übrig. Das ist nur noch ein gutes Drittel. Aber dieses Drittel, was übrig ist, hat mit über 1.100 vom Aussterben bedrohten Arten die größte Schutzwürdigkeit, die ein Feuchtgebiet in Deutschland, wohlgemerkt im Binnenland, überhaupt haben kann.
Bei Hochwasser war ganz früher alles Land zwischen Elbe und Havel komplett überflutet, erzählt Rocco Buchta, der hier für den NABU das größte Renaturierungsprojekt an einem Fluss in ganz Europa leitet. Dann aber rückten Preußens Könige der Havel mit Dämmen, Stauwehren und Kanälen zu Leibe, um Grünland zu gewinnen. Zu DDR-Zeiten war der Fluss hier dreckig und eine wichtige Industriewasserstraße. Heute ist die Landschaft zumindest in einem Restgebiet wieder so friedlich wie einst. Wasservögel sind an sandigen Uferbuchten auf Futtersuche, Libellen schwirren durchs Schilf, die Hechte beißen unterhalb von Havelberg fast schneller, als man die Angel auswerfen kann. Seltene Insekten und Vögel wie Kiebitze und Trauerseeschwalben kehren zurück ins Auenland.
Von den etwa 150 Kilometer Uferdeckwerken werden knapp 30 Kilometer zurückgebaut. Zwei Deiche werden zurückgebaut, da werden über 500 Hektar Überflutungsraum wieder angeschlossen. 34 Altarme werden angeschlossen. Es werden mindestens 145 Hektar Auenwald wieder etabliert.
Letztere Maßnahme dient neben dem Arten auch dem Hochwasserschutz. Es ist ein rund 20 Millionen Euro teures Mammutprojekt, das hauptsächlich das Bundesamt für Naturschutz finanziert, aber anteilig auch die Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Brandenburg kann auch den einzigen Auen-Nationalpark in Deutschland sein eigen nennen, das untere Odertal im Nordosten des Landes. Jens-Uwe Schade, Sprecher des SPD-Umweltministeriums in Potsdam, betrachtet die Havelniederung ganz im Westen Brandenburgs als weitere Ergänzung.
Da sind eben sehr viele kleine Gewässer, die teilweise aber auch wieder angeschlossen werden müssen. Man kann also im Grunde genommen so ein vielfältiges Delta bilden. Und gerade in heutiger Zeit, wo es ja darauf ankommt, dass wir uns viel mehr so mit dem Oberflächengewässer beschäftigen müssen, auch aus Gründen des Klimawandels, um lokal, also erstens natürlich auch Wasser überhaupt verfügbar zu haben, aber auch natürlich mit Blick auf die Artenvielfalt. Und in der Folge im Rucksack immer all dessen sind Landwirtschaft und Tourismus.
Lokalpolitiker und Unternehmer im Havelland fürchteten zunächst, dass der Naturpark abgeschottet wird, kein Tourismus mehr möglich sein wird, weil Schifffahrt und Baden verboten werden. Als Kompromiss ist die Havel hier Bundeswasserstraße geblieben. Rocco Buchta ist im Boot von Wolfgang Schröder unterwegs, einem der letzten Havelfischer. Schröder begrüßt die Renaturierung.
Der Rocco muss immer mal ausbremsen, weil ich sage, für die Fischerei ist das eigentlich, was wir jetzt machen. Es ist so, als wenn ein Lauflarmer eine Kricke kriegt und kann dann wieder einigermaßen.
Fischer Schröder würde sich nämlich wünschen, dass noch viel mehr Flächen unter Schutz gestellt werden und wieder als Überflutungsgebiet dienen könnten. Eine Kinderstube für Jungfische.
Wir müssten noch viel mehr machen. Gerade was die Deiche hier rechts und links der Havel angeht, die müssten noch weiter zurückgebaut werden.
Eigentlich sollte das Projekt Renaturierung 2021 abgeschlossen sein, doch es ist klar, dass die Zeit nicht reicht. Eine Verlängerung bis 2025 sei bereits vereinbart, sagt Ministeriumssprecher Schade. Teurer wird es dadurch nicht. Anders als beim Flughafen BER ist man an der Havel noch im Budget.
Aus der Havelniederung war das ein Beitrag von Vanja Budde.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Umzug ins eigene Heim ist ein besonderer Moment. Ab sofort ist man selbst für die Wohnung oder das Haus verantwortlich. Manchmal kommen die künftigen Nachbarn mit Brot und Salz zur Begrüßung. Doch vor dem Einzug steht ein Moment, der ebenfalls ziemlich wichtig ist: die Bauabnahme. Mit ihr übernimmt der Auftraggeber das Werk. Feierstimmung ist dabei nicht so angebracht, eher besondere Aufmerksamkeit. Der Verbrauchertipp von Tobias Volke.
Das neue Eigenheim steht und auf den ersten Blick ist es fertig. Getrieben vom Wunsch nach einem schnellen Einzug werden Mängel oft übersehen oder ignoriert. Dabei ist der Moment der Bauabnahme von entscheidender Bedeutung und eins der wesentlichen Rechte als Bauherr oder Wohnungskäufer. Matthias Bauer, Experte für Bauen, Wohnen und Energie der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, formuliert deshalb zum Vorgehen einen eindeutigen Grundsatz.
Die Abnahme ist eigentlich immer günstig für einen Unternehmer. Deshalb ist hier ein ganz sauberes und peinliches Vorgehen vom Verbraucher oder vom Bauherrn gefordert.
Mit der Unterschrift auf dem Protokoll ändert sich in diesem Moment rechtlich nämlich einiges. In erster Linie übernimmt man die Verantwortung für das Objekt. Es empfiehlt sich also, sich ab diesem Zeitpunkt gegen gewisse Schäden zu versichern. Außerdem beginnt mit der Abnahme die 5-jährige Gewährleistungsfrist. Dabei kommt es zur sogenannten Beweislastumkehr bei Mängeln. Das bedeutet, während in der Bauphase der Bauunternehmer beweisen muss, dass ein Mangel nicht von ihm verursacht wurde, ist es danach andersherum. Mit Mängeln, die zuvor nicht im Abnahmeprotokoll festgehalten wurden, wird es dann kompliziert. Deshalb empfiehlt auch Florian Becker, Geschäftsführer des Bauherrenschutzbunds, bei der Protokollierung sehr genau vorzugehen.
Wichtig ist, dass auch wenn es streitig ist, dass man es ins Protokoll aufnimmt, damit man später eben nochmal belegen kann, wir haben uns damals darüber gesprochen, ich hatte es damals schon angemerkt und Sie waren zwar anderer Meinung, aber jetzt ist ein Schaden da. Also dass alles, was man da sieht, dokumentiert wird.
Zusätzlich sei es ratsam, sich sachkundige Hilfe dazu zu holen und es dabei nicht nur auf den einen Moment ankommen zu lassen, so Florian Becker.
Es ist sinnvoll, wenn man zur Abnahme einen Sachverständigen dabei hat. Es ist aber noch viel sinnvoller, dass man schon während der Bauphase im Grunde jemand mal in regelmäßigen Abständen drauf gucken lässt. Es können Ausführungsmängel während der Bauphase kommen. Der Unternehmer sieht das nicht so problematisch, baut das über. Ne? Dann ist zum Beispiel irgendwas im Fußbodenaufbau, bei der Fußbodenheizung nicht in Ordnung. Der Unternehmer sieht das nicht so, macht den Estrich drauf, Fußboden drauf, alles ist fertig und bei der Abnahme kann ich ja nicht mehr reingucken.
Allerdings können bei der Abnahme nur Dinge beanstandet werden, die vorher auch vertraglich festgehalten wurden. Bei der Bewertung von Mängeln wird zwischen wesentlichen und unwesentlichen Mängeln unterschieden. Besteht ein wesentlicher Mangel, wie zum Beispiel eine nicht funktionierende Heizung, kann der Bauherr die Abnahme verweigern. Wichtig zu beachten sei auch, eine Abnahme muss nicht zwangsläufig durch eine Unterschrift erfolgen.
Es gibt aber auch eine Abnahme durch die Inbenutzungsnahme des fertigen Bauwerks, also auch fiktive Abnahme genannt. Das heißt einfach, indem ich es benutze, dokumentiere ich oder zeige ich, dass ich das Werk als mangelfrei angenommen habe.
Bauunternehmer könnten auch versuchen, ihre Kunden zu Teilabnahmen zu überreden. Hiervon raten Experten ab, da mit jeder Teilabnahme für den entsprechenden Bereich die Gewährleistungsfrist beginnt. Grundsätzlich gilt, man sollte sich nicht vom Unternehmer zu einer vorschnellen Abnahme drängen, sondern Besonnenheit und Genauigkeit walten lassen.
Der Verbrauchertipp von Tobias Volke. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Gleich folgen hier im Deutschlandfunk die Informationen am Mittag mit Christine Heuer am Mikrofon. Und darin erfahren Sie unter anderem, was das Arbeit von morgen Gesetz bringen soll.